RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Heute treffen sich die Spitzen der EU und Chinas zu einem Online-Gipfel. Thema auch da der Ukraine-Krieg, zumal die Rolle Chinas entscheidend sein könnte, also wie China sich Russland gegenüber verhält. Bei der großen UN-Resolution gegen den Angriffskrieg vor einigen Wochen, da hatte sich China enthalten. Aber gerade haben sich der chinesische und der russische Außenminister am Rande der Afghanistan-Konferenz getroffen. Und da wurde nun betont, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und China keine Grenzen kenne. Was also sollte nun das Ziel des EU-China-Gipfels sein? Darüber habe ich mit Reinhard Bütikofer gesprochen. Der ist der außenpolitische Sprecher der Fraktion der Grünen im EU-Parlament. Und ich habe ihn nach Chinas Haltung zum Ukraine-Konflikt gefragt, danach, wo das Land seiner Meinung nach da steht, was ja nicht so ganz einfach zu entziffern ist, weil ja auch die Handelsbeziehungen auf dem europäischen Markt da eine Rolle spielen.
China steht fest im Lager Russlands, versucht aber Spuren zu verwischen. Dass die beiden Außenminister der autoritären Herrscher Xi und Putin jetzt wieder die Gemeinsamkeit betont haben, sollte niemand überraschen, der zugehört hat, als Anfang Februar Putin und Xi selbst einen revisionistischen Pakt geschlossen haben gegen die USA, gegen die NATO, gegen die Interessen Europas, um eine neue Weltordnung zu entwickeln, in der autoritäre Großmächte bestimmen sollen. Das hat man nicht richtig ernst genommen, aber ich glaube, man muss es ernst nehmen. Und dass China sich enthalten hat in den Vereinten Nationen, das würde ich so interpretieren, dass China nicht gerne den vollen Preis zahlen möchte für die Parteinahme. Aber dass diese Parteinahme existiert, sieht man daran, dass China nicht mit einem halben Wort Russlands völkerrechtswidrigen Krieg kritisiert, dass China die Verantwortung für diesen russischen Angriffskrieg vor die Türschwelle der USA und der NATO legt und dass China Russlands Erzählungen und Russlands Fantasien darüber, dass man ja eigentlich gar nichts gegen die Bevölkerung der Ukraine tun würde, einfach nacherzählt. Es wird in China sogar von hörbaren Stimmen immer wieder gesagt, der Krieg sei gut für China, weil er die EU schwäche und weil er die USA zwinge, Aufmerksamkeit auf Europa zu lenken, die man dann nicht auf den indopazifischen Raum lenken kann.
Nichtsdestotrotz sind ja sowohl die EU als auch die USA die deutlich wichtigeren Märkte für China, wichtiger als Russland. Also ist das nicht so bedeutsam, sagen Sie, wie der ideologische Zusammenschluss mit Russland?
Wegen dieser Märkte macht man die Schauspielerei. Wegen dieser Märkte versucht man, das irgendwie im Dunkeln zu lassen, wo man wirklich steht. Das stimmt. Aber die strategischen Interessen Chinas sind imperial definiert.
Jetzt hat der US-amerikanische Präsident Joe Biden, als er mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping telefoniert hat, vor einer Unterstützung Russlands gewarnt und hat damit Konsequenzen gedroht. Ist das dann also die richtige Sprache?
Ja, das ist die richtige Sprache und die Sprache sollten die europäischen Vertreter in dem Gipfelgespräch auch sprechen.
Welche Konsequenzen könnten das denn sein?
Ökonomische Konsequenzen, Sekundärsanktionen, wenn sich chinesische Geschäftsbanken daran beteiligen, die Sanktionen zu umgehen, dann müsste man diese meines Erachtens mit Sekundärsanktionen belegen. Es ist auch so, dass man in Peking schon davor gewarnt ist und dass sich bis jetzt die chinesischen Geschäftsbanken, soweit man weiß, zurückgehalten haben, weil sie genau diese Konsequenz befürchten.
Was sollte idealerweise am Ende des EU-China-Gipfels stehen? Welche Zusagen sollte China geben?
Ich glaube nicht, dass China irgendwelche Zusagen geben wird. Ich glaube noch nicht mal, dass es ein gemeinsames Kommuniqué geben wird. Wir sollten China sehr deutlich machen, wo wir stehen. Und da gehört nicht nur der Ukraine-Konflikt auf die Tagesordnung, sondern auch zum Beispiel, dass China versucht, Litauen ökonomisch zu erpressen, weil das Land sich entschieden hat, ein Taiwan-Büro aufzumachen, so wie viele andere EU-Länder das längst haben. Und China ist da sogar bereit gewesen, deutsche Unternehmen zu bedrohen, wenn sie aus Litauen irgendwelche Zulieferteile einbauen, dass sie dann Zugang zum chinesischen Markt verlieren könnten. Das ist ein zentraler Angriff auf den Binnenmarkt der EU. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Es gibt eine ganze Reihe anderer Streitpunkte, die müssen alle auf die Tagesordnung. Und China muss begreifen, dass die EU als eigenständiger geopolitischer Akteur willens ist, die internationale Ordnung, die auf Multilateralismus und Herrschaft des Rechts basiert, zu verteidigen gegen chinesische Großmachtansprüche.
Ja, zahlt man nun mit dem Gasgeld direkt in die Kriegskasse des russischen Präsidenten ein oder nicht? Diese Diskussion, die lassen wir jetzt mal kurz beiseite und gucken genauer in das Land selbst und darauf, wie viel Rückhalt Wladimir Putin hat, wie er im Land seine Politik durchsetzt und was das für Folgen hat. Unter anderem nämlich, dass viele Intellektuelle das Land verlassen. Jan Behrens ist Historiker, Professor an der Viadrina in Frankfurt-Oder und beschäftigt sich mit der Geschichte Osteuropas der letzten Jahrzehnte und vor allem auch mit Fragen von Propaganda und Öffentlichkeit in Diktaturen. Ich habe ihn jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Behrens.
Schönen guten Morgen.
Man hört jetzt immer häufiger auch den Begriff Diktator für Wladimir Putin. Ist das gerechtfertigt?
Naja, was wir schon gesehen haben in den letzten Wochen seit dem Beginn des Krieges, ist nochmal eine Verschärfung der Repressionen. Und man könnte wohl auch sagen, ein Umbau des politischen Systems. Die letzten freien Medien sind ja verschwunden. Der letzte freie Radiosender in Moskau, der letzte freie Fernsehsender. Und wir haben ja auch in den letzten Jahrzehnten natürlich schon so eine Radikalisierung des politischen Systems Putin beobachtet. Aber das ist nochmal ein neuer Schub. Und ich glaube, der Begriff Diktator ist mittlerweile durchaus angebracht.
Jetzt gab es gerade in den letzten Tagen Informationen von US-amerikanischen und britischen Geheimdiensten. Da hieß es, Wladimir Putin werde gar nicht mehr richtig informiert. Und ihm fehle deswegen auch der genaue Blick auf sein Militär und die Situation in der Ukraine, weil seine Berater zu viel Angst hätten, ihm die Wahrheit zu sagen. Der Kreml hat das dementiert. Aber was sagen Sie, ist das etwas, das Herrschern wie Putin passiert? Könnte das eine zutreffende Beschreibung der Situation sein?
Genau, wie Sie schon sagten, wir wissen natürlich nicht genau, was im Kreml passiert. Das ist ein Stück weit Spekulation. Aber wir kennen natürlich die Entwicklung solcher Diktaturen nicht, also aus der Stalinzeit beispielsweise oder auch anderen historischen Beispielen. Und da erscheint so eine immer stärkere Isolation des Machthabers durchaus plausibel. Eine Abschottung, immer weniger Menschen bekommen Zugang zum Machthaber. Hier spielte sicherlich in dem konkreten Fall Russland jetzt auch die Pandemie eine Rolle. Wir haben ja gesehen, dass Putin wohl große Angst hatte, sich da zu infizieren. Man muss wissen, Putin wird auch 70 Jahre alt im Oktober. Dass es eine generelle Tendenz gibt, dass er immer weniger Berater zu sich vorlässt. Und das ist sicherlich auch bekannt. Generell ist dann eben natürlich die Frage, gerade in solchen Kriegssituationen, wer traut sich dem Machthaber schlechte Nachrichten zu überbringen? Wer traut sich, Entscheidungen in Frage zu stellen, auch zu kritisieren? Das ist sicherlich schwierig in so einem System. Die Leute denken ja auch an ihre Karriere und letztendlich an ihre eigene Haut, an ihre Familie, sodass wir schon davon ausgehen können, dass es eventuell ein Informationsdefizit tatsächlich gibt.
Viele Intellektuelle verlassen im Moment das Land. Manche sprechen davon 200.000, die schon weg sind, von der Prima Ballerina bis zum Journalisten. Das klingt jetzt bei einem Land von 144 Millionen Einwohnern erstmal nicht so viel. Was bedeutet diese Auswanderung für das Land?
Ja, in der Tat sind es ja nicht nur Intellektuelle, es sind auch wichtige politische Weggefährten und Figuren wie beispielsweise Anatoli Tschubais, den Putin bereits seit den 1990er Jahren kannte und der, ja, wie viele sagen, auch das System Putin mitgeschaffen hat letztendlich. Auch der hat Russland jetzt Richtung Türkei verlassen. Es sind tausende Hochqualifizierte, auch IT-Leute. Das ist schon dramatisch für Russland. Man kann da, glaube ich, von einem Brain Drain sprechen. Hier verlassen die Besten und die Intelligentesten gerade das Land. Was für Russland so katastrophal ist, muss aber kurzfristig für das Regime nicht unbedingt schlecht sein, da die Opposition ja auch geschwächt sind. Das sind die Leute eben, die ja vielleicht auch teilweise Nawalny unterstützt hätten, die skeptisch zum Kreml stehen, die für sich und ihre Kinder keine Zukunft in Russland sehen. Und sie verlassen jetzt Russland, was natürlich für Putin auch ein bisschen Druck aus dem Kessel nimmt.
Wenn man sich fragt, ob man da zu Recht Angst vor Putin haben sollte, ich habe da ein Zitat von ihm gefunden aus einer Rede von Mitte März. Da sagt er, das Gesindel und die Verräter zu erkennen und sie auszuspucken, wie man eine Fliege ausspuckt, die einem in den Mund geflogen ist, das sei die Selbstreinigung der Gesellschaft. Wir haben ja gelernt, die Worte Putins ernst zu nehmen. Ist das der Beginn von sowas wie stalinistischen Säuberungen?
Sagen wir mal so, das ist auf jeden Fall stalinistische Sprache und Sie haben recht, dass man Putin ernst nehmen soll. Er hat viele Sachen angekündigt und lange ist es ja nicht ernst genommen worden. Was er gesagt hat, diesen Feldzug gegen den Westen hat er eigentlich schon 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz angekündigt und wir haben das lange ignoriert. Was wir wissen ist natürlich, er hat seine Sicherheitsapparate stark ausgebaut, er hat die Repressionen stark hochgefahren. Das ist sicherlich noch kein stalinistisches Niveau, nicht? Beim Stalinismus reden wir über Massenerschießungen von Zehntausenden Leuten und Verhaftungen von Millionen von Leuten. Aber man kann auch davon ausgehen, dass Putin gelernt hat, dass es reicht, vielleicht ein, zwei, drei Journalisten zu töten. Man muss keine 500 Leute töten oder 1000 wie unter Stalin, um Angst zu verbreiten. Und worum es geht, und da ist er sicherlich auch erfolgreich, ist eben genau diese Angst zu schüren. Und diese Angst führt dann ja auch dazu, dass Leute entweder das Land verlassen oder sich eben passiv verhalten, nicht protestieren gegen den Krieg. Das Risiko sozusagen, dass man eingeht als normaler russischer Bürger, wenn man momentan gegen den Krieg demonstriert oder protestiert, ist ja schon recht hoch, nicht? Vor einigen Jahren waren das nur Geldstrafen von einigen hundert Rubeln. Jetzt kann man dafür schon bis zu 15 Jahre ins Gefängnis gehen.
Jan Behrens sagt das, Historiker, Professor für die Geschichte Osteuropas an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Behrens.
Vielen Dank, gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.